Deutschlandfunk Kultur Doku.
Vorname Jonas, eine Originaltondokumentation von Thomas Heise. Jonas ist drin. Drin heißt in einer Strafvollzugseinrichtung wegen asozialen Verhaltens, das ist der Paragraph 249. Wer das gesellschaftliche Zusammenleben der Bürger oder die öffentliche Ordnung und Sicherheit beeinträchtigt, indem er sich aus Arbeitsscheu einer geregelten Arbeit entzieht, obwohl er arbeitsfähig ist, wird mit Verurteilung auf Bewährung, Haftstrafe oder mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren bestraft. Zusätzlich kann auf Aufenthaltsbeschränkung und auf staatliche Kontroll- und Erziehungsmaßnahmen erkannt werden. Jonas ist 20 Jahre alt, er wohnt im Prenzlauer Berg. Dort beginnt seine Wiedereingliederung, wenn er wieder draußen ist. Bis dahin sind es noch ein paar Wochen, dann ist ein Jahr um. Ich kenne Jonas nicht, ich habe ihn nie gesehen. Ich habe seine Strafakte gelesen und ihm geschrieben. Dann habe ich mit den Eltern von Jonas gesprochen und seinem Bruder Ralf. Und ich bin zu Manuela gefahren, seiner Freundin, weil ich wissen wollte, wer da wiederkommt.
Fürstenwalde, den 19.06.83. Liebe Manuela, habe deine vielen Briefe erhalten und mich riesig darüber gefreut. Das war bald so wie am Anfang meiner Haftzeit. Erstmal möchte ich mich für die Geburtstagskarte bedanken, sie ist sehr schön. Also ich muss sagen, du hast wirklich einen sehr guten Geschmack. Nur über die runtergekommenen Typen, wie du sie bezeichnest, denke ich anders. Man soll nicht nur mit dem Finger zeigen oder diese Menschen abstempeln. Hast du dich schon mal ernsthaft gefragt, warum sie so sind? Aber lassen wir das, es führt sowieso zu nichts.
Die Mutter.
Was, kannst du dir noch an Einzelheiten erinnern, wie Jonas geboren wurde? Ich sag ja, das Einzige, wobei auf den ich meine neuen Film kann, ist der Ralf. Obwohl also gerade den Film die Vögel gebracht haben und ich den gesehen habe und anderen Tag hingefahren bin. Ja, es war. Dann bin ich extra vom Krankenhaus aus nochmal nach Hause gegangen. Aber beim Jonas. Er war in der Schule ein sehr guter Schüler gewesen, in der ersten Klasse, in der zweiten Klasse. Und dann fing die Lehrerin an, ihm Floh ins Ohr zu setzen, hat gesagt, Jonas, du bist so ein guter Schüler, dass wir einen Antrag stellen, dass du in eine erweiterte Oberschule kommst. Und da hat mein Jonas sich gesagt, ich kann ja alles. Dann fing er an zu bummeln. Dann habe ich ihn hingebracht nach Schule, ging es gut. Dann habe ich ihn beim Direktor abgegeben. Der Direktor hat gesagt, ja, ist gut, ich bringe ihn in eine Klasse. Der Direktor ist mit ihm gelaufen, einen Gang lang, trifft einen Lehrer, unterhält sich und schwupp, war mein Jonas verschwunden. Weg war er.
Spezialkinderheim Käthe Kollwitz, Sandersleben im Juni 1976. Jonas ist fast 14 Jahre alt.
Der oben angegebene Minderjährige befindet sich seit August 1975 in unserer Einrichtung. Er besucht zurzeit die 4. Klasse unserer Heimschule und zeigt dort gute Leistungen. In der Ämtererledigung arbeitet er ohne Tadel. Er braucht keine Ermahnung und ist sehr gründlich. Jonas ist Mitglied unseres Gruppenrates. Sein gesamtes Verhalten ist vorbildlich und beispielhaft. Er ist gegenüber seinen Kameraden sehr verträglich, einfühlsam und hilfsbereit. Oft versucht er, den Streit anderer in großer Ruhe und Sachlichkeit zu schlichten. Sein ganzes Denken und Handeln zeigt Bedachtsamkeit und Tiefgründigkeit. Seine Freizeit füllt er oft mit freiwilligen Arbeitseinsätzen aus. Jonas ist Inhaber einer Ausgangskarte, die er als Auszeichnung auf einer Heimvollversammlung erhielt. Er schreibt alle 14 Tage nach Hause, erhält aber wenig Antwort von den Eltern. Die Eltern nutzen selten die Besuchstage.
Wir sorgen dafür, dass er regelmäßig in die Schule geht, durch Kontrolle, dass er regelmäßig die Hausaufgaben macht, durch Kontrolle. Wir sorgen dafür, dass er seinen geregelten Tagesablauf hat, dass er pünktlich sein Frühstück kriegt, pünktlich das Mittagessen, auch das Abendessen, dass er die Sache der persönlichen Hygiene ernst nimmt. Er steht also von früh bis Abend, selbst auch nachts durch den Nachtdienst, unter Kontrolle, unter Aufsicht und kann also somit das bessere Leben quasi hier lernen. Und wenn das soweit ist und er hat alles begriffen, dann kann er wieder nach Hause.
Ich habe Jonas kennengelernt am ersten Schultag, am 1. September. Er wurde von seiner Mutti gebracht und mir vorgestellt. Und ich hatte vorher den Hinweis bekommen, dass eine Heimeinweisung ausgesetzt ist für 6 Monate und ich unter diesem Aspekt Jonas beobachten sollte. Er kam am ersten Schultag und ich erinnere mich genau in Pionierkleidung. Er war der Einzige an dem Tag in Pionierkleidung. Er hatte einen sehr ordentlichen Haarschnitt und war an diesem Tag sehr still im Unterricht und auch sehr verschlossen. Und dann begann eigentlich etwas, was ich nicht erwartet hatte. Und zwar schon am 13. September. Jonas hat gefehlt im Unterricht. Wir haben dann die Kommission Jugendhilfe benachrichtigt und einen Brief in den Kasten gesteckt, der dann wohl offensichtlich angekommen ist bei der Mutter. Und Jonas wurde zum Unterricht gebracht. Aber jetzt kam das Erstaunliche. Sehr ungepflegt, die Kleidung unsauber. Jonas zeigte kein Interesse mehr am Unterricht. Das fehlte jetzt. Ich kann mich dann noch daran erinnern, dass die Mutter, hier geweint hat. Dann fehlte Jonas wieder im Oktober und hat dann wieder begonnen zu schwänzen. Und dann bin ich eigentlich nur noch informiert worden, da Jonas nicht mehr zur Schule kam, dass diese erneute Heimeinweisung ausgesprochen wird. Und das ist eigentlich alles, was ich schon darüber weiß und zu sagen habe.
Jonas kommt wieder ins Heim, diesmal nach Herzfelde bei Berlin.
Da war Jonas inzwischen schon in der 8. Klasse. Und er trat mir eigentlich auch ganz eigenartig entgegen. Erstmal eine Oppositionshaltung. Und war eigentlich auch ziemlich schwer, sein Vertrauen zu gewinnen. Hat viel gefragt, warum ich Heimerzieher geworden bin. Er hat gerne gelesen. Wir haben viel über Bücher gesprochen. Na, entsinnen kann ich mich an lebenslänglich. Vor allen Dingen haben ihn dann auch Bücher interessiert, die so in Gefängnissen spielen. Es ging um vorbestrafte Menschen und was es denn für Probleme gibt in die Wiedereingliederung in die Gesellschaft, auf was man für Schwierigkeiten stößt im Arbeitskollektiv, ja, diese vorgeprägten Meinungen und...
Ralf, der Bruder von Jonas, liest einen Brief.
Fürstenwalde, den 9.05.1983. Liebe Eltern, heute möchte ich euch wieder ein paar Zeilen schreiben. Ich hoffe, euch geht es gut. Mir geht es den Umständen entsprechend ausgezeichnet. Ralf hat ja wieder Ferien. Ich hoffe, er nutzt die Zeit sinnvoll. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte und nochmal zur Schule gehen könnte, würde ich auf jeden Fall die Ferienzeit sinnvoller gestalten, als ich es vorher getan habe. Aber ich glaube, das sagt man hinterher immer. Jetzt sind es nur noch 57 Tage bis zu meiner Entlassung. Ich würde es gut finden, wenn ihr mich abholen würdet. Naja, ich habe ja noch Zeit. Das könnten wir ja noch klären. Ich werde jetzt erstmal schließen. Ihr wisst ja, wie es mit meiner Schreiblust bestellt ist. Grüßt alle von mir. Seid ganz lieb gegrüßt von eurem Sohn Jonas. PS, ich warte auf Post von euch. Der nächste Brief wird dann bestimmt auch länger. Am besten fand ich mal, wenn Jonas voll war. Dann hat er auf mir gehört wie ein Hund. Wenn ich zu ihm gesagt habe, setz jetzt dahin, hat er das auch gemacht, ja. Das fand ich immer erzählt. Von mir hat er auch schon so oft die Geld geklaut und alles. Ich hab mir immer was gegeben. Und mein Vater hat auch schon oft den Streit gehabt. Deswegen ist ja auch mein schöner großer Trafo kaputt. Ich wollte mein Alter auf Jonas aufschmeißen. Und wenn mein Vater voll ist, dann brennt ihm die Sicherung durch. Das Normal ist das schon mit der Zeit geworden.
Und holt ja, lauf den heutigen Tag, alles. Da war ich mit meiner Mutter Bahn und da kam auf einmal einer auf mich zu. So mit langen Haaren, alles im Gesicht gehangen und so und hat mich eben gefragt, ob er nachher mal kommen kann, ob wir mal zusammen ins Wasser gehen. Dann hat er sich nicht getraut, weil meine Mutter die ganze Zeit dabei war. Als sie dann endlich weg war, habe ich ihm zuliebe noch ein bisschen gewartet, weil sie eben gegangen und dann ist er zu mir gekommen. Dann haben wir uns noch ein paar Stunden unterhalten. Und irgendwie habe ich daran gedacht, Mensch, das ist ein toller Typ, mit dem kannst du ganz toll quatschen. Aber wirklich hat man gemerkt, dass er was im Kopf hat, dass man mit dem eben drehen konnte. Am nächsten Tag wollten wir wieder Bahn gehen, dann sind wir auch wieder Bahn gegangen, haben uns kennengelernt, noch mehr. Und so ging es dann ganz langsam, dass wir zusammengekommen sind. Und dann haben wir uns verabredet und er ist nicht gekommen zur Zeit. Und eine Stunde später hat er angerufen und hat gesagt, wir werden uns jetzt nicht mehr wiedersehen. Hat gesagt, warum nicht? Ich hab das nie verstanden, ich konnte das ja nie glauben. Ich dachte, der spinnt oder so. Und dann habe ich gesagt, na komm noch mal, erzähl mal warum und so. Und ist er gekommen, hat ja nicht weiter gesagt, hat mir bloß einen Zettel auf den Tisch gelegt. Da stand eben drauf, dann und dann eine Freiheitsstrafe von einem Jahr anzutreten. Und ich konnte das ja nicht glauben. Ich habe das gelesen und wusste ja nicht, was ich sagen sollte. Und er hat auch nichts gesagt, wir haben uns bloß angekickt und sind wir uns in die Arme gefallen. Weil keiner wusste, was er dazu sagen sollte. Ich habe nicht geheult, also ich habe nicht eh in die Träne vor ihm erwähnt. Ich meine, zu Hause habe ich genug geheult, als ich alleine war. Ich habe mich auch so vor ihm verabschiedet, dass er gesehen hat, dass ich gelächelt habe. Ich möchte nicht, dass er irgendwie ein verknastetes Gesicht oder so in Erinnerung behält, sondern ich habe gelächelt, weil ich wollte eben, dass er mich eben so, dass er den letzten Moment eben daran denkt, Mensch, die hat mich angelächelt, der Abschied.
Vernehmungsprotokoll Jonas, Seite 17 der Strafakte. Ich war bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres in einem Heim. Im Heim habe ich die 9. Klasse abgeschlossen, der Schulabschluss war 1981. Seit meiner Heimentlassung gehe ich keiner Arbeit nach. Ich lebe seit meiner Heimentlassung wieder im Haushalt meiner Eltern. Im Haushalt meiner Eltern lebt noch ein Bruder. Ich war als Kind nie ernsthaft erkrankt und war immer gesund und arbeitsfähig gewesen nach meiner Heimentlassung. Gesellschaftliche und politische Arbeit leiste ich nicht. In meiner Freizeit mache ich nichts Besonderes, ich bin meist zu Hause. Im Haushalt mache ich das, was jeder macht, mal abwaschen und so. Frage: Aus welchem Grund bemühen Sie sich nicht um die Aufnahme einer Arbeit? Antwort: Darauf will ich keine Antwort geben. Meinen Lebensunterhalt bestreite ich auf Kosten meiner Eltern. Ich erhalte mein Essen und mein Trinken zu Hause. Geld erhalte ich nicht von meinen Eltern. Meine Eltern wollen von mir, wenn ich arbeite, monatlich 200 Mark Kostgeld und Zuschuss für die Kosten der Wohnung. Ich habe, da ich nicht arbeitete und kein Geld hatte, nichts abgegeben. Ich schätze, dass ich meinen Eltern bis jetzt insgesamt 1600 Mark dadurch schulde. Meine Eltern verlangten, dass ich ihnen dieses Geld zurückzahle, welches sie jetzt für mich ausgeben. Ich habe mich ständig bei meinen Eltern aufgehalten und war lediglich einmal 3 Tage nach Herzfelde gefahren. Bei der Abteilung Inneres wurde ich über den Paragraphen 249 belehrt. Was ich machen würde, wenn mich meine Eltern nicht ernähren würden, kann ich nicht sagen. Am 25. Mai 1982 wird Jonas zu einem Jahr Freiheitsstrafe verurteilt. Am 4. Juli meldet er sich in der Strafvollzugseinrichtung Rüdersdorf zum Strafantritt, aus der er im Januar 1983 in die Strafvollzugseinrichtung Fürstenwalde verlegt wird.
Also ich warte, bis er kommt. Ich gehe auch nicht zu ihm nach Hause oder so. Ich werde hier bleiben und warten. Ich bleibe hier und warte. Und dann weiß ich auch noch ja nicht. Ich versuche mir immer den Moment vorzustellen, wo es klingelt und ich die Tür aufmache oder so. Aber ich glaube, so weit werde ich es ja nicht erst kommen lassen. Ich werde am Fenster stehen und dann werde ich die Treppe runterrasen wie ein Engel oder so.
Meine Mutter hat mich geweckt, das war um 6. Und weil der letzte Schultag war ein Freitag, hat sie mir gefragt, ob ich Lust habe. Ich habe natürlich gesagt, nee. Ich bin wieder umgedreht, habe weiter geschlafen. Meine Mutter ist arbeiten ja. Dann bin ich so um 10 Uhr aufgestanden, Fernseher angemacht. Dann kam mein Vater raus. Ist mir anscheinend gekickt, dass ich da gewesen bin. Da ich fragte, warum ich da bin, hat gesagt, meine Mutter hat mich zu Hause behalten. Dann verging die Zeit so, dann war es so 11 gewesen, dann kam meine Mutter, hat sie noch zum Saufen mitgebracht. Sie meine Eltern hingesetzt und sie ihn gesoffen. Und mit so um 3:45 bin ich dann losgegangen zur Schule gefahren. Als ich dann da war, kurz in die Rucht, bin ich reingegangen, im Direktorzimmer. Die Sekretärin gefragt, ob Frau Kellner eine Direktorin Sprechstunde hat. Sie sagt, na, das ist wichtig, weil der hat gerade Besprechung. Sie sagt, nee, ich will bloß mein Zeugnis abholen. Da hat er alles auf den Schreibtisch lag, weil er die Sekretärin nicht rausgegeben. Nichts, gar nichts. Alles irgendwie.
Wie er mir erzählt hat, ist er bei seinen Kollegen gut angesehen und die nehmen ihn auch wieder auf. Ich habe ihn ja gefragt und er hat gesagt, er kann wieder zurück in seine Brigade. Für seinen Betrieb hat er sich eben auch eingesetzt. Er hat mal 12 Stunden hintereinander gearbeitet und eine Doppelschicht gemacht und so und ist danach noch zu mir gekommen. Und da habe ich gemerkt, wie fertig er gewesen ist. Aber er wurde eben gebraucht, hat er eben gemacht. Also er hat eben gearbeitet. Im Fleischkombinat. Als Fleischer ist er.
Also wir haben circa vor 3 Wochen eine Mitteilung vom Amt für Arbeit erhalten, dass die Wiedereingliederung dieses Bürgers bei uns im Fleischkombinat zu erfolgen hat.
Wenn die nicht spuren, würde der bei mir nur die Knute kriegen und wieder reinwandern. Wir haben nicht die Zeit, unsere Hauptaufgabe ist zu versorgen.
So wie wir aus den Unterlagen gelesen haben, hat er noch nie gearbeitet.
Das mit der Minimode schlägt natürlich ein. Es wurde auch mal wieder Zeit, dass die Mädchen in Röcke oder Kleider steigen. Das finde ich ganz toll. Dass ich deinen Geburtstag vergessen habe, stimmt nicht ganz. Das warum und weshalb sage ich dir draußen. So, und jetzt noch zu meiner Entlassung, denn das war der letzte Brief von mir. Ich bin am 4.7.83 zwischen 15 und 16 Uhr bei dir. Wie du dir ja sicherlich denken kannst, habe ich vorher noch viel zu erledigen. Kriegt er kein Bild zusammen? Seine Eltern werden ihm auf jeden Fall helfen, das ist klar. Der wird so seine Arbeitsstelle wieder kriegen, so wie er mir das erzählt hat. So hat er eigentlich gut, dass er ihm seine Eltern hat, seine Geschwister und dass er eben auch ein Mädchen hat, die ihm hilft, was ja sowieso wichtig ist.
So, wenn sie denn kommen, habe ich schon zu Ralf gesagt, ich sage, könnt ihr irgendwo anhalten? Papa, was soll man denn da anhalten? Irgendwas, Kaffee haben wir da, Kuchen, Torte und Essen auch. Ich sage, braucht ihr bloß ein paar Bier mitbringen. Können wir hier ganz gemütlich ansitzen und können wir wieder ausquaddeln. Ja, gut, Papa, ich sage das schon. Sagt Ralfi, ich sage dann irgendwo, mein Glas Biergeschäft, ich sage, du brauchst ja bloß, wird er schon irgendwo, wird er da, steht da oben dran, die Getränke oder so.
So bewacht wie in Rüdersdorf ist das hier nicht. Ja, wer soll noch ausbrechen?
Da haben sie zu ihm gesagt, zwischen 8:30 und 9:30 wird er entlassen. Aus der Meinheit können sie Ola länger drin behalten, pass auf. Dadurch kriegen die alle, ich traue sie alle zu hier, ich weiß nicht.
Na, zu Hause gibt es ja dann ein schönes Festmahl, wa?
Torte und Streuselkuchen und die... Die Kekse mit Buttercreme. Torte mit einer 20 drauf. Das sei jetzt vernünftig denn. Ja, das muss man haben. Die Tür geht nicht auf. Da ist jetzt zum Sprecher immer schneller auf hier. Das machen sie aus Gemeinheit.
Ach ja.
Jetzt geht die Tür aber gleich auf, dauert nicht mehr lange. Ich merke das.
Hast du den Morin, wa?
Da ist er. Das ist Jonas. Mit deinem Hemd an.
Die Umarmungen waren kurz. Ist ja gut, sagte Jonas zu seiner Mutter, der die Tränen gekommen waren. Dann fragte er nach seiner Lebisjacke. Schon auf dem Weg zum Parkplatz drehte er sich noch einmal um und winkte. Arme und Hände hinter weiß gestrichenen Fenstern winkten zurück. Kein Laut drang durch den dichten Verkehr der Straße. Jonas saß zwischen seiner Mutter und Ralf auf dem Rücksitz des Wagens. Ich sprach mit ihm über den Rückspiegel. Er schlug sich mit der flachen Hand gegen die Stirn, als er erfuhr, dass ich auch bei Manuela gewesen war. Die bleibt draußen. Seine Mutter versuchte, ihn zu beruhigen. Einen Weg aus Fürstenwalde heraus nach Berlin suchend haben wir uns verfahren. Mehrmals fuhren wir im Kreis durch die Stadt an getünchter Mauer und ebenso weißen Fenstern vorbei. In Berlin verabredeten wir uns für den nächsten Tag um 8 Uhr in der Wohnung der Eltern.
Er hat nur zu mir gesagt, auf seinen Entlassungsschein steht drauf, auf den anderen, den er gekriegt hat, mit Wohnung. Wohnung besorgt ihm die Firma.
Jonas ist nicht da. Um 7 war er von Manuela gekommen, die er zur Arbeit in den Bäckerladen gebracht hatte. Kurz vor 8 hatte er sich umgezogen und war dann hinuntergegangen, Brause holen und ein Eis für Ralf. Als er gekommen war, war er in das Zimmer seines kleinen Bruders gegangen, um ihn schlafen zu sehen. Soll ich noch etwas mitbringen für dich, hatte er die Mutter gefragt. Nein, hatte sie gesagt, dann ist Jonas gegangen, ein Netz in der Hand. Jetzt ist es 9 und die Mutter kocht Kaffee. Ralf schläft immer noch. Auf dem Tisch steht eine unangerührte Buttercremetorte mit einer 20 darauf. Der Vater ist den ersten Tag auf Arbeit seit einem halben Jahr, seit er Weihnachten aus dem Gefängnis gekommen ist, so wie Jonas gestern. Heute ist er zur Arbeit auf den Friedhof gegangen, seinen Einstand geben. Die Mutter ist den ersten Tag zu Hause. Sie hat aufgehört, arbeiten zu gehen. Jonas hat versprochen, sie zu unterstützen. Sie soll sich ausruhen. Hast du kein Bier für mich? Hatte Jonas den Vater gestern gefragt. Du bist doch zu Hause, hatte die Mutter gesagt, als sie ihren Jungen im Kreis herumlaufen sah. Dann ist die Familie in den Friedrichshain gegangen, dahin, wo keine Treppen sind. Und von dort aus fuhr Jonas zu Manuela mit einem Nelkenstrauß. Jonas kommt nicht nach Hause. Um 12 schält die Mutter die Kartoffeln für den Eintopf, den sich Jonas gewünscht hatte für seinen zweiten Tag draußen. Ralf ist aufgestanden, stumm läuft das Fernsehgerät, laut der Rekorder.
Ralf hat es wieder nicht geschafft, am Unterricht regelmäßig teilzunehmen. Fehlende Unterstützung und Kontrolle des Elternhauses ermöglichen seine Schulbummelei. Da er nur wenige Tage den Unterricht besuchte, konnte er den Stoff natürlich in keiner Weise bewältigen. Er muss lernen, das notwendige Pflichtgefühl zu entwickeln.
Jonas geht nicht mehr zu seinen Eltern an diesem Tag. Er ist irgendwo trinken. Am nächsten Morgen bringt Jonas Manuela wieder zur Arbeit. Wieder warte ich umsonst in der Wohnung der Eltern. Um 11:30 fahre ich zum Rat des Stadtbezirks Prenzlauer Berg zu Frau Six, der Jugendfürsorgerin von Jonas damals und von Ralf heute.
Ich habe Jonas direkt daraufhin mal angesprochen, dass sein Gefühl für die Eltern eigentlich ein sehr tiefes ist. Und er hat das eigentlich auch bejaht. Dieses tiefe Gefühl zu den Eltern einerseits, und andererseits das Nicht-Akzeptieren der Lebensweise der Eltern. Und in diesem Konflikt lebte er. Denn er fühlte sich ja auch verantwortlich für die Dinge, die sich zu Hause abspielten und die er nicht in Ordnung fand. Er fühlte sich verantwortlich, das wieder ins normale Gleis zu bringen, wieder in die Norm zu bringen. Aber dass er das nicht schaffte, war klar, aber das hat er dann nicht überlegt und musste das leider erfahren. Er hat es nicht geschafft, die Eltern umzuerziehen. Und ist dann eben genauso geworden. Ich kann nur hoffen, dass er nun gelernt hat, wo es mir schwerfällt, das zu glauben.
Jonas war auch an den nächsten beiden Tagen nicht zu finden und zu Manuela gehen wollte ich nicht. Ich fuhr nach Eggersdorf, wo die ehemalige Heimleiterin des ehemaligen Kinderheims Herzfelde ihr Gartenhäuschen hat. Vor ein paar Wochen war sie aus dem Schuldienst verabschiedet worden. Ein Nelkensträußchen beim Fahnenappell vor den großen Ferien für 37 Jahre Arbeit, das war's. Dann war Frau Tornack ins Lehrerzimmer gegangen, niemand wartete auf sie. Damals, als Jonas noch im Heim war und Jürgen, Kongo, Daya und die anderen, hatte sie die Heimleitung in Herzfelde übernommen, obwohl sie eigentlich Lehrerin war und nicht Heimerzieherin. Fast alle sagten Fräulein zu ihr, weil sie immer noch wartete, vielleicht auf den Mann, der in den Krieg gezogen und dort verschollen war, ein Flieger. Frau Tornack schickte mich zu Daya, die nach ihrer Heimentlassung in Herzfelde geblieben war. Die würde mir mehr sagen können über Jonas und das Heim.
Der hätte mehr aus sich machen können, ja. Das war sowieso ziemlich runtergekommen, unser Kinderheim. Da haben wir alle gemacht, was wir wollten. Ich weiß auch nicht, wie das gekommen ist. Das hängt bestimmt damit zusammen, dass wir da oben kaum einen vernünftigen Erzieher hatten. Dass die Heimleiter, da sind ja mehrere um gewesen, dass sie sich überhaupt nicht durchsetzen konnten uns gegenüber. Die ganzen Jörn da. Die meisten, die draußen, entweder Eltern oder gute Freunde hatten, gute Bekannte, zu denen sie hingehen konnten. Die haben einigermaßen aus sich was machen können. Aber die Leute, die, das sieht man immer wieder, das ist jetzt hier bei anderen auch aus dem Heim, wo die Leute, die draußen keinen Menschen hatten, die bloß eben uns da, wir untereinander und die Schule und dann die Erzieher, mehr hatten die ja nicht. Aus denen ist nicht geworden. Aus allen nicht. Aber Frau Tornack, na gut, die hingen, klar, aber dass sie sich mal mit uns hingesetzt haben oder so. Wir haben bloß immer gesagt, du musst das machen, du musst Hausaufgaben machen, du musst zur Schule gehen. Aber uns mal erklärt, du musst zur Schule gehen, damit du später mal einen Beruf machen kannst. Damit du dir ein vernünftiges Leben aufbauen kannst. Wenn du keinen Beruf hast, kannst du kein Geld verdienen, nicht vernünftig. Du bist ein Dreck, bist du bei uns, wenn du keinen Beruf hast. Da habe ich selber auch gesagt, ich konnte auch keinen machen, weil ich damals schwanger wurde. Ja. Da hat sich eben Kinder mit uns hingesetzt und hat gesagt, gehört doch mal zu, ihr müsst doch zur Schule gehen. Ich will euch doch nicht schikanieren, das geht doch nicht um mich, das ist doch euer Leben. Vielleicht, weil sie ja kein Interesse mehr an uns hatten. Vielleicht war doch unsere Schuld. Hat er denn eigentlich was gelernt, Jonas? War der auch nicht? Na, dann ist schlimm. Nicht gelernt und aus dem Knast.
Am 7. Tag nach seiner Entlassung fand ich Jonas im Friedrichshain. Da, wo keine Treppen sind. Später merkte ich, dass er wollte, dass ich ihn finde. Dann verabredeten wir uns ein zweites Mal, wieder um 8 Uhr.
Ja.
Jeder Strafentlassene hat die Pflicht, sich zuerst hier zu melden. Da muss es einen Grund dafür geben, warum nicht. Ist Ihnen das egal gewesen oder nehmen Sie das für alles nicht so ernst?
War mir weder egal noch nehme ich das alles nicht ernst. Dazu war ich ja wohl drin.
Also sagen Sie mir nicht, warum Sie sich so spät gemeldet haben.
Ich kann Ihnen das ja nicht sagen, weil ich jetzt selber nicht weiß. Ich war draußen und dann war
gut. Immer alles vergessen?
Na, vergessen ist das bestimmt nicht.
Sie haben bestimmte Auflagen, und zwar das vorbereitete Arbeitsrechtsverhältnis im VEB-Fleischkombinat bis spätestens 11.07. aufzunehmen. Das ist ja nun mittlerweile schon heute. Und nicht ohne die Zustimmung unserer Abteilung zu wechseln. Dann haben Sie Ihren finanziellen Verpflichtungen regelmäßig nachzukommen und den Nachweis darüber, uns vierteljährlich hier zu erbringen.
Sehr gut.
Und dann den festgelegten Meldepflichten und Vorladungen gegenüber der Abteilung Innere Angelegenheiten nachzukommen. Das ist die dritte Auflage. Sollten Sie das nicht tun, wie es zum Beispiel jetzt der Fall war, kann Ihnen eine Ordnungsstrafe erteilt werden, bis zu 500 Mark.
Ist mir bekannt.
Na gut, wenn Sie das alles schon so schön wissen, dürfte es ja im Prinzip keine Schwierigkeiten geben. Eingeld haben Sie 805 Mark, damit kommen Sie jetzt erstmal zurecht, bis die erste Lohnzahlung erfolgt, ja? Sie melden sich heute noch im Betrieb, in der Kaderabteilung. Sonst gibt es auch Schwierigkeiten im Betrieb und das wollen Sie bestimmt vermeiden, ja? So, wenn Sie Wohnraum bekommen, dann könnten wir auch nochmal drüber sprechen, ob eventuell eine finanzielle Unterstützung notwendig ist in Form von Möbelgutschein. Hm. Ist jetzt von Ihrer Seite noch irgendwas?
Ich habe keine Fragen mehr.
Wurde Ihnen doch gesagt, dass Sie sich innerhalb von 3 Tagen hier melden sollen, ne?
Wiss ich nicht.
Können Sie doch nicht einfach alleine festlegen.
Gab's einen Eindruck?
Macht keinen guten Eindruck. Alle Fragen beantworten, keine Striche machen. Wenn einige Fragen nicht zutreffen, nein oder entfällt, ja, und einen Lebenslauf dazu angeschrieben. Dann besorgen Sie sich bitte 2 Passbilder, die bringen Sie dann auch mit. Ne? Und wir machen vorab die Untersuchung und hinterher dann zur Abteilung, dass Sie dann so ein Zeichen, wo Sie hinzugehen haben, ja?
Ja.
Wann waren Sie nur geröntgen, wissen Sie das?
Immer im Bau, ich meine Strafvollzug.
Also Sie haben darüber keinen Nachweis. Wissen Sie, wie unsere Poliklinik in der Eldenauer Straße ist? S-Bahnhof Storkow. Da kommt hier erst die Auslieferungslager, dann kommt der Kindergarten und dann kommt unsere Poliklinik.
Am nächsten Morgen fuhr ich mit Jonas nach Herzfelde. Wir parkten das Auto nahe der Schule und liefen die Straße entlang zum Kinderheim, das keines mehr war. Auf dem Weg blieb Jonas stehen und sah hinauf zu den Fenstern über dem Bäckerladen. Dort hatte Mario gewohnt, sein Freund, der sich totgefahren hatte mit dem Motorrad, verblutet war am Straßenrand von Herzfelde. Ein Heimkind wie Jonas. Den Weg am Heim vorbei und dann den alten Schulweg entlang liefen wir zum See. Dort trafen wir Daja mit ihrer Tochter, die nun in den Kindergarten kommen würde, der einmal das Heim war, in dem Daja gewohnt hatte, mit Jonas und den anderen. Zum Mittag fuhren wir nach Lichtenau und gingen in die kleine Kneipe an der F1, in der Jonas früher so oft gewesen war. Wegen des Biers und wegen der Tochter der Wirtsleute, in deren Tagebuch es Jonas gibt, bis sie nach Berlin geht, um Kellnerin zu werden im Palast der Republik. Beim Essen treffen wir Franke, noch einen von früher, auch aus dem Heim. Hastig zählt Jonas Erinnerungen her, doch Herzfelde ist nicht mehr der Ort der endenden Kindheit, das ist vorbei und alles anders jetzt.
Bitte mal einatmen, anhalten die Luft. Haben Sie irgendwelche Beschwerden?
Ich bin die Lehrerin von Ralf und kenne den Ralf jetzt seit 3 Jahren. Das heißt, kennen ist eigentlich zu viel gesagt. Ich habe ihn seit 3 Jahren im Unterricht, und zwar im Musikunterricht. Und in diesem Jahr bin ich dann als Klassenlehrerin neu in die Klasse gekommen, genauso wie Ralf als Schüler neu in diese Klasse gekommen ist. Er ist ein sehr ruhiger Schüler, ganz unauffällig, freundlich. Das ist eigentlich im Prinzip alles, was ich von Ralf fast sagen kann. Er ist einer unter vielen. Naja, wie so eine Fliege, die im Zimmer hin und her schwirrt, die man nicht bemerkt. Und als er zu uns in die Klasse gekommen ist, da weiß ich noch, dass ich am ersten oder zweiten Schultag ein kurzes Gespräch mit ihm hatte, wo ich eigentlich bloß gesagt habe, dass er sich doch Mühe geben soll, um nicht dann ein drittes Mal in der Klasse hängen zu bleiben und seinen Eltern unnötig Kummer zu machen. Und er versprach und sagte, ja, meine Mutti hat sowieso viel Sorgen, meinetwegen, und ich gebe mir große Mühe, ich habe ihr das auch versprochen. Naja, 14 Tage etwa ging das dann gut. Und dann fehlte er das erste Mal. Und dann fehlte er wieder und dann kam er überhaupt nicht mehr wieder. Das Ende war, dass eben die Verhandlung vor der Schiedskommission, da habe ich den Ralf dann das erste Mal wieder gesehen. Mit den Eltern zusammen. Dann wurde erst der Vater befragt, warum er den Erziehungspflichten nicht nachgekommen ist. Und er sagte, er konnte nicht, er war verreist. Und dann fragte der Vorsitzende, und waren Sie denn verreist? Naja, sagte, das sage ich nicht, da verweigere ich die Aussage. Und das kriegen Sie alles morgen von der K. Und was arbeiten Sie jetzt? Jetzt bin ich freischaffend. Das war für mich ganz furchtbar. Also er fragte, wovon leben Sie denn? Nur von meiner Frau, so ganz selbstverständlich oder so. Gut, ich meine, man hört es, man spricht darüber und man macht sich auch über diese und jene Probleme Gedanken, aber doch nicht so geballt und so konkret.
Aufgrund seines Wirbelsäulenschadens kann der Patient als Transporter nicht eingestellt werden. Wir müssen versuchen, für ihn etwas leichtere Arbeit zu finden. Ob das bei uns im Betrieb möglich ist, das weiß ich nicht. Das muss die Kaderabteilung entscheiden.
Hm? So, gehen Sie dann bitte zum Amt für Arbeit und sprechen davor, dass Sie zu einem anderen Betrieb vermittelt werden. Ja? Ich habe mit dem Kollegen gesprochen, der weiß, dass Sie kommen. Und der wird inzwischen sich bemühen, einen neuen Betrieb zu finden, weil das ja auch mit dieser gesundheitlichen Einschränkung nicht so einfach ist.
Ja, ist mir klar.
Haben Sie denn Beschwerden irgendwie mit der Wirbelsäule?
Überhaupt nicht. Noch nie. Im Bau auch nicht. Da musste man auch körperlich arbeiten.
Es stand drauf, dass Sie für mittelschwere körperliche Arbeiten nur einsetzbar sind.
Da? Das sah ja nicht aus, als wenn es mittelschwer ist.
Kann Ihnen nur sagen, was wir erfahren haben.
Aber ihr hättet doch hier klar sein müssen.
Nee, das kann auch sein, dass sich so ein Schaden inzwischen irgendwie behoben hat. Kann auch manchmal wachstumsbedingt sein. Also was da nur war...
Da hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr informieren müssen. Aber trotzdem schön an.
Bitte. Nehmen Sie mal Platz. Dann sagen Sie mal, wann Sie im Betrieb waren.
Jetzt gerade.
Heute erst?
Nee, wir haben heute die ärztlichen Befunde von Lungenröntgen und weiter. Und dort haben sie mir dann gesagt, dass ich da nicht anfangen kann, weil das alles körperlich schwere Arbeiten sind.
Da brauche ich erstmal eine Mitteilung.
Ja, das geht darum, dass die gesagt haben, ich soll zum Amt arbeiten, bloß ich unterstehe ja ihnen, dass ich ja meine Wiedereingliederung bearbeiten.
Hm.
Also fand ich das erstmal richtig, hierher zu kommen.
Hm, ist so richtig.
Dann für Arbeit.
Ist so richtig. Aber da muss ich jetzt erst die Kaderabteilung anrufen und fragen, was da los ist.
Hm.
Und sollten sie wirklich untauglich sein jetzt für die Arbeit? Da muss ein neues Arbeitsrechtsverhältnis vorbereitet werden.
Soll ich jetzt zum Amt für Arbeit rüber, oder?
Nee, ich muss jetzt erstmal anrufen.
Also warte ich draußen.
Ja, warten Sie mal bitte draußen.
Gut.
Wir haben uns dahingehend sachkundig gemacht, konsultiert und verständigt über den weiteren Einsatz. Wir haben mit dem Kollegen Busse gesprochen, Betriebsteilleiter VfB Stadtwirtschaft. Sie melden sich auch bitte umgehend im VfB Stadtwirtschaft, Betriebsteil Prenzlauer Berg, in der Windstraße.
Ist Ihnen bekannt, was ich da machen soll?
Sie werden zunächst wahrscheinlich als Abschnittsreiniger eingesetzt, je nachdem. Sie durchlaufen unterschiedliche Stationen dort, natürlich auch mit Qualifizierungsmöglichkeiten, die Ihnen geboten werden. Ja. Alles weiter erklärt aber der Genosse Busse dann. Ja.
Habe ich denn direkt die Möglichkeit, mir das erstmal anzukriegen?
Natürlich,
oder
natürlich.
Ist es formal, dass ich da gleich...
Nein. Sie sprechen dort vor, nicht?
Ich meine, habe ich die Möglichkeit, doch nee zu sagen?
Natürlich, wenn Sie nicht mit einverstanden sind, dann müssen wir uns natürlich weiter kümmern, ja, dass ein entsprechender Arbeitsplatz für Sie bereitgestellt wird. Ja. Aber diese Prüfung behalten wir uns dann auch noch vor.
Hier wird Ihnen eigentlich durch unsere staatlichen Institutionen die Möglichkeit gegeben, entsprechend Ihres Gesundheitszustandes und Ihrer Bereitschaft zu arbeiten, eine Tätigkeit aufzunehmen, damit Sie Geld verdienen können, denn Sie müssen ja auch von irgendetwas leben.
Wissen Sie, wenn man wegen asozialen Verhalten drin war, weil man nicht gearbeitet hat, und man hat lange genug Zeit, darüber nachzudenken, und man sagt sie echt, wenn du rauskommst, geh mal einen geraden Weg, wa? Probiert mal. Man will ja nicht mehr rennen, weil man das kennengelernt hat. Bloß dann wieder rauszukommen und zu merken, das ist doch nicht so, wie man sich das vorgestellt hat.
Das stimmt, das wird für jeden Menschen schwer sein, der drin ist. Und das wird, ich sage Ihnen das auch ganz ehrlich, dass Sie sich keine Illusionen machen, das wird generell im Leben so sein.
Ich glaube nicht, dass ich mir da irgendwelche Illusionen mache, das habe ich viel zu kennengelernt.
Und das sollten Sie auch machen. Und wenn es Probleme und Schwierigkeiten gibt, dann gehen Sie eben zur Abteilung Inneres.
Fakt ist doch, dass ich, wenn ich hier draußen im Flur langlaufe und sehe, dass Sie hier alle stundenlang rumsitzen, ich meine, da will ich wohl nicht hierher kommen oder was?
Ja, warum denn nicht?
Na, weil ich mich hier nicht stundenlang hinsetze und mir das hier alles ankicke.
Nun müssen Sie mal sehen, es gibt Leute, die nicht den festen Willen haben, so wie Sie. Ich kenne zum Beispiel hier Beispiele aus dem Backwarenkombinat, die sich intensiv darum bemühen, solche Leute, die mal gestrauchelt sind, einzustellen, die das sogar gemacht haben. Die sind abends in eine Kneipe gegangen, morgens nicht aus dem Bett gekommen, da haben sie sich ein Auto genommen, sind hingefahren, haben den aus dem Bett geholt, haben den zur Arbeit geholt und das haben die zigmal gemacht, bis der Mensch dann wirklich wieder so weit war, dass er es geschafft hat.
Warum ist er in der Kneipe hier?
Vielleicht war er nicht so stark wie Sie. Es gibt nicht nur starke Menschen, aber jeder Mensch
hat... So stark bin ich nicht. Ich gehe selber, wenn ich, sagen wir mal, deprimiert bin und von allen die Schnauze voll habe, ich gehe in die Kneipe. Weil das der einzige Weg ist, oder sich einbildet, der einzige Weg zu sein.
Das war richtig. Man bildet sich ein, dass das der einzige Weg ist.
Naja, wo, sagen Sie mir doch mal, wo man noch hingehen könnte.
Wir haben doch genug Möglichkeiten.
Na, und die werden?
Sie sind doch jung. Ich habe nichts dagegen, dass man mal einen trinkt und dass man mal feiert. Das gehört zum Leben.
Ich weiß ja nicht, was Sie positiv und was Sie negativ nennen. Zum Beispiel weiß ich hundertprozentig, dass ich mich auf den BVer echt verlassen kann. Auf jeden zum Beispiel, der schon öfters mal drin war oder so. Und zwar, um das mal klarzustellen, ich habe nie irgendwie andere Menschen überhaupt kennengelernt.
Sehen Sie, und das ist das Problem.
Ja, das ist nicht das Problem, weil ich echt deprimiert bin, dass, wo das alles gerade gelaufen ist, ja, dass die wie mit Scheuklappen rumrennen. Dass sie sich nicht vorstellen können, dass es Menschen gibt, die im Knast sind, oder dass es Jugendliche gibt, die eben anders denken und was anderes wollen als die.
Na doch, das gibt es.
Na, ich bin doch nicht blind. Ich brauche doch bloß mal mit irgendjemandem zu reden.
Zum Beispiel
meine Freundin ist eine davon. Sie hätte sich damals oder so nie träumen lassen, dass es bei uns so was geben kann.
Da hatten Sie eben die falsche Partnerin gehabt.
Nee, ich bin doch mit meiner noch zusammen.
Dann sind Sie doch. Naja, dann haben Sie doch den richtigen Partner.
Bloß ich denke und lebe doch nicht nur für mich.
Nein.
Ich probiere doch zum Beispiel mit denen ich mal zusammen war und die jetzt rausgekommen sind. Ich kann Ihnen viele sagen, die das nicht geschafft haben.
Vielleicht sind Sie dann irgendwann mal in der Lage, solchen Menschen, die auch rauskommen, aufgrund Ihrer Erfahrung,
nur,
Ihres Willens, auch zu helfen.
Bloß ich bin der Meinung, warum machen das nicht alle?
Ja, warum?
Warum?
Dafür sind
weil sie nämlich alle nur materielle Denken haben. Ich meine, viele so eine Leute findet man ja in der Generation, wo das alles nicht mehr war. Ich meine, mit dem Aufbau und so.
Genau.
Da ist da ein Fehler. Da ist da irgendwo ein Fehler unterlaufen, oder nicht? Sonst würden sie auch nicht so denken. Ich meine, man wird da erzogen dazu.
Ja, stimmt.
Nein, da ist ein Fehler.
Da hat irgendwo im Leben...
Na, das ist traurig.
Aber das rechtfertigt sie doch nicht, jetzt ihr Leben so weiterzuführen, sondern den Willen, den sie jetzt haben, wo sie rausgekommen sind, den geraden Weg zu gehen und... Wenn Sie wirklich was an der Sache abändern wollen, selbst mitzuhelfen. Und sicherlich gibt es auch hier und da Leute, die noch nicht so sind. Warum nicht? Aber es gibt auch andere und an das Positive muss man sich eben festhalten.
Wissen Sie, ich probiere mal eher, ich sehe immer erst den schlechten Menschen. Und wenn er was Gute hat, muss er mir das mal beweisen.
Nein, ich mache es umgekehrt.
Das hat man mir aber so beigebracht.
Man sollte immer davon ausgehen, dass jeder Mensch einen positiven Kern in sich hat. Und die Umwelt formt den Menschen, das stimmt wirklich.
Ja, total gemein.
Aber bei Ihnen hat sie sie positiv geformt. Da will ich nie wieder rein, was ich da drin erlebt habe. Nie wieder. Ich will ordentlich werden, will einer ordentlichen Arbeit nachgehen. Ich habe den Willen. Das ist meines Erachtens schon eine gute Ausgangsposition,
um überhaupt jetzt ihr weiteres Leben in Angriff zu nehmen.
Ja, ist klar.
Nasse Busse ist gerade gekommen, der Betriebsteildirektor vom VfB Stadtwirtschaft.
Wir haben die Aufgabe, im Stadtbezirk für Ordnung und Sauberkeit zu sorgen, im Bereich Straße, Gehbahn und Parkanlagen, Grünflächen. Und Sie müssten sich ja mir nun erst mal vorstellen, was haben Sie bisher getan, was haben Sie gelernt?
Abschluss halt 8. Klasse, gelernt halt überhaupt nicht.
Welche Interessen haben Sie?
Bei mir sind nicht große Interessen ausgebildet worden, ich habe überhaupt keine.
Es kann eigentlich schlecht sein, dass ein junger Mensch keine Interessen hat. Sicherlich gab es ja sowas bei Ihnen auch, dass Sie mal einen Idealberuf hatten oder Vorstellung vom Beruf oder von Ihrem Leben.
Ja, gab es mal, ist vorbei.
Na, und welcher war das? Vielleicht können wir da anknüpfen.
Da können wir nicht anknüpfen.
Nicht anknüpfen, gut. Ich kann Sie zunächst einmal einsetzen als Zeithilfe. Einige Tage, vielleicht eine Woche als Straßenreiniger. Wir haben dort eine Truppe aufgebaut, denen teilweise ähnlich geht wie Ihnen. Die sind jetzt im Bereich Parkanlagen beschäftigt. Die reinigen größere Grünflächen von Unkraut und so weiter. Ich will Ihnen gerne helfen, auf den richtigen Weg zu kommen. Dabei wird sicherlich, wenn Sie nicht so arbeiten, wie wir uns das vorstellen, zu harten Auseinandersetzungen kommen. Aber Sie kriegen auch viel Lob, wenn Sie Ihre Arbeit ordentlich und pünktlich, zuverlässig verrichten. Arbeit formt den Menschen. Das ist nach wie vor unsere Devise.
Ich habe keinen Bock drauf, irgendwie pauschal anzufangen. Das ist nicht. Irgendwo eine Gartenanlage da rumzukaufen. Das liegt mir nicht.
Na, aber jede Arbeit ist doch zunächst einmal mehr als nichts.
Ich will da nicht arbeiten.
So, also wissen wir erstmal, was Sie nicht wollen. Da müssten Sie ja mal konkret dem Amt für Arbeit auch sagen, was Sie möchten.
Ich will in irgendeinen Betrieb rein.
Na, wir sind doch im Betrieb.
Nee, nicht so ein Betrieb.
So, dann können wir das Gespräch abbrechen. Dann bin ich hier fehl am Platz.
Vielleicht könnten Sie mir etwas konkreter werden.
Ich war im Zementwerk. Ja. Also habe ich zuerst gearbeitet. Und die ganze betriebliche Atmosphäre hat mir gefallen. Ich meine jetzt nur die Atmosphäre, ja, zwischen uns, die wir da gearbeitet haben. Und das war im RKF im Prinzip, also das Reifenwerk, wo ich nachher war, dasselbe. Und da hatte ich gedacht, dass das im Viehhof ja dann wieder genauso wäre. Und nun hatte ich die Vorstellung, dass ich in irgendeinem Betrieb arbeiten kann. Jedenfalls nicht hier auf der Straße irgendwo oder so. Das echt, das geht den Baum, das weiß ich. Ihr kennt mich, und das geht den Baum.
Wir müssen doch in erster Linie auch davon ausgehen, von Ihrer Qualifikation und von Ihrem Gesundheitszustand. Und hier sind wir natürlich bemüht, gemeinsam für Sie entsprechende Einsatzmöglichkeiten zu finden.
Ich habe sehr gemerkt, dass Sie bemüht sind. Ich habe Sie vorher gefragt, ob mir das Recht zusteht, eben doch Nee sagen zu können. Und Sie haben gesagt, ja. Und in dem Fall gesagt, nee.
Dann muss ich aber
wieder... Ich habe gesagt, warum...
Wenn ich vielleicht noch mal einen Vorschlag dazu machen darf. Bevor Sie Nein sagen, kommen Sie doch auf Pauschale und arbeiten mal, was weiß ich, 4-5 Tage in der Brigade, von der ich gesprochen habe. Studieren Sie doch dort erst mal das Klima. Es muss doch nichts Endgültiges sein. Kommen Sie, gucken sich das an. Besser kann man es doch einem Menschen eigentlich gar nicht einrichten.
Meine erste Eltern, die ich gewonnen habe, seitdem ich draußen bin, und das sind jetzt noch nicht mal 14 Tage, sind, was mir das schon wieder alles anmacht hier draußen.
Na, das verstehe ich nicht. Das gehört aber zu Ihrer pessimistischen Grundhaltung.
Ja, das kann vielleicht sein, haben Sie vielleicht auch nicht Unrecht.
Und das sieht man an und für sich auch schon an Ihrem Gesichtsausdruck. Wenn Sie dort eine andere Grundhaltung, als Mensch muss ich doch was Positives wollen.
Ich will ja was Positives.
Ja, aber was?
Wissen Sie, Sie können sich vielleicht vorstellen, dass ich lange noch Zeit hatte, darüber nachzudenken. Ich will nicht da irgendwie was pauschal, wo ich will endlich mal sagen können, das ist mein, hier bin ich und hier höre ich her. Naja, wir kicken uns das an.
Na ja, das meine ich doch. Okay.
Am nächsten Tag habe ich Jonas nicht gesehen, aber am Abend gegen 21 Uhr traf ich Ralf.
Also heute Morgen um 7 oder 8 Uhr war das. Frau Zick stand vor der Tür. Und meine Mutter hat sie reingelassen. Dann fing sie an, sie mit mir zu unterhalten. Das ist mir über Schule und all so. Und dann fing sie an mit Jugendwerkhof. Da hat meine Mutter gleich Husterei gemacht. Nee, ich bring meinen Sohn um mit mir zusammen. Nee, nee, ins Jugendwerkhof. Und da hat sie erst mal angefangen zu erklären, dass das ja nicht so schlimm ist und so. Dass Jugendwerkhof, das ist nicht mehr das, was das mal war. Das soll ja mir helfen. Dass ich da drin soll ich ja lernen und alles. Und da geh noch ein Jahr zur Schule, aber ich noch ein Jahr, das wie sie ganz genau ich da so und so nicht hingehen würde, zur Schule. Und als er weg war, hat mir gleich wieder hingelegt. Dann kam Jonas, der hat mir wach gemacht, der hat sich vor mein Bett gesetzt. Da hat er gesagt, das ist nicht so schlimm. Weil ich sag, vor allen Dingen komme ich hier mal raus, kenne ja so und so bloß immer Hof und das. Aber als 40 Tage hat meine Mutter gesagt, ja, das wäre besser für dich. Ja, rin und so. Als der Backbein geht los, weh, du fährst da rin, du bleibst zu Hause, ich kipp dir nicht weg. Und als dann mein Vater abends kam, der hat mir gefragt, was los ist, hat ihm das erzählt, hat auch angefangen zu heulen. Das war so und so den ganzen Tag mies. Ich weiß auch nicht, ob er nur durch die Zicks gekommen ist oder so. Nervös, zitter. Man denkt jetzt bloß noch daran, anderthalb Jahre weg von zu Hause. Oh, ich muss mal auf Klo.
Am Dienstag, dem 19.07., bekamen wir einen Anruf von einem Bürger, der aus der Haft entlassen ist und angefragt hat, ob er die Möglichkeit im KWO für einen Arbeitsplatz bekommen könnte.
Ihre private Arbeitssuche verstehe ich nicht. Sie sind doch damals mit dem Amt für Arbeit so verblieben, dass Ihnen das ganz genau erläutert wurde, wie der Einsatz dort bei Stadtwirtschaft erfolgen wird und dass Sie die Arbeit dort erstmal aufnehmen.
Dann sind Sie falsch informiert. Mir wurde dort gesagt und ich habe auch klipp und klar gefragt, ist das mit Muss oder kann ich auch Nein sagen?
Sie haben bestimmte Auflagen hier, die Sie von uns bekommen haben. Sie haben einen Abschluss der 8. Klasse. Sie haben keinen Beruf erlernt. Da möchte ich eigentlich mal wissen, was Sie hier fordern wollen.
Man hat mir die Frage freigestellt, ich habe Ihnen gesagt, ob ich Nee sagen kann. Und da hat man gesagt, ja. Und ich habe gesagt, da geht nicht. Und da hat man mir gesagt, da werden wir denn was anderes finden.
Das weiß ich nicht. Ich bin so informiert worden, dass jetzt kein anderer Einsatz entsprechend Ihre Möglichkeiten erfolgen kann.
Also heißt das jetzt praktisch, ich soll da anfangen? Ja. Also mit Krieg jetzt praktisch die Auflage? Ist klar, ist richtig, ja. Dann hat sich das auch erledigt.
Wir können Ihnen irgendwas antworten oder was vorschreiben. Wir haben uns da schon etliche Gedanken gemacht, wie wir Ihnen helfen können.
Ich sehe ja ein. Das ist in Ordnung. Ja?
Sie machen trotzdem, was Sie wollen, oder wie?
Machen, was ich will. Weg, wo nie können.
Nee. Im sozialistischen Staat leben Sie nach bestimmten Normen. In jedem Staat leben Sie nach bestimmten Normen. Und da müssen Sie sich dran halten. Und Sie ja nun auch ein bisschen besonders.
Ich meine, ich will das doch. Habe ich irgendwie geäußert, damit ich das nicht will?
Das haben Sie erstmal gezeigt, indem Sie sich eine Woche später gemeldet haben.
Wenn Sie sich 365 Tage lang jeden Tag anmelden müssen, jeden Tag, und dann am anderen Tag wieder zu einer Behörde muss, das, halt nicht, das war mir ein bisschen zu Fülle. Und
ja,
vor allen Dingen, man sieht da nur eine gerade Linie, war. Und wenn da was rechts oder links schief geht oder so, dann...
Versetzen Sie sich mal in die Lage von uns hier. Wie würden Sie reagieren mit jemandem, der wegen asozialem Verhalten im Strafvollzug war und wo jetzt kein anderes Arbeitsrechtsverhältnis möglich ist, als eben erstmal Stadtwirtschaft?
Kann mich nicht in Ihre Lage versetzen. Weil ich mir vorstelle, dass bei Ihnen alle gerade gelaufen ist. Ich habe ein bisschen andere Seiten vom Leben kennengelernt.
Ich habe auch Steine im Weg gehabt.
Bloß das war bestimmt andere Steine.
Das ist klar. Und dass Sie das viel schwieriger haben und haben werden, ist mir auch klar. Naja, auf jeden Fall würde ich das so sagen. Ja?
Ja, muss ich da sowieso? Fragen Sie mir mal ja.
Ich möchte, dass Sie das erstmal einsehen.
Na, versetzen Sie sich doch mal in meine Lage. Was würden Sie dazu sagen? Sie würden auch sagen, das ist ein Zwang, oder nicht?
Ja, ich würde es nur von meiner Situation, ich würde es einsehen. Weil das im Moment nichts anderes gibt.
Meine heute zum Beispiel hätte der geklappt, wenn ich mit denen...
Ja, wenn.
Ich mach nichts mehr. Was kommt, kommt, sagte Jonas, als wir anschließend in der Quelle saßen. Er, Ralf und ich. Am nächsten Tag einigten sich das Kabelwerk Oberspree und die Abteilung Inneres des Stadtbezirks Prenzlauer Berg.
Das Arbeitsrechtsverhältnis kam am 2.8. zustande. Die Arbeit an sich ist so, wie er sie sich vorgestellt hat. Er kommt von den ersten Stunden her zu sprechen mit den Kollegen ganz gut zurecht. Und dann müssen wir leider feststellen, dass ab 4.8. unentschuldigtes Fehlen vorliegt. Wir werden die normalen 3 Tage abwarten, ob eventuell ein Krankenschein kommt. Kommt kein Krankenschein, dann werden wir eine Arbeitsaufforderung auslösen und dort gleich einen Termin mit formulieren, dass er zu einem Disziplinarverfahren erwartet wird, wo man ihn fragen wird, was liegt denn an, woran hängt es denn? Wir hoffen sehr, dass er aus sich herauskommt, weil doch die Arbeit das A und O ist und die Arbeit, wie er selbst sich geäußert hat, doch nach den ersten Stunden Spaß macht. Dass das ist, was er eigentlich sich vorgestellt hat und auch gesucht hat.
Jonas ist nicht gekommen. Jetzt ist es Mitte Oktober und Jonas ist 2,5 Monate draußen. Das Kabelwerk Oberspree hat, weil Jonas seit dem 4. August nicht mehr zur Arbeit erschienen ist, bei der Abteilung Innere Angelegenheiten die fristlose Kündigung beantragt. Der nächste Schritt ist die Anzeige. Jonas hatte von der Abteilung Innere Angelegenheiten die Zuweisung für eine Wohnung bekommen und einen Berechtigungsschein für den Kauf gebrauchter Möbel im Wert von 700 Mark. Er hat sich nicht mehr darum gekümmert. Jonas wohnt bei Manuela und besucht nur selten die Eltern. Manuela weiß alles, aber sie weiß nicht, was sie tun soll. Ralf ist nicht im Jugendwerkhof, weil zurzeit noch kein Platz für ihn frei ist. Bis dahin soll er zur Schule gehen, ein drittes Mal in die 7. Klasse. Ralf geht nicht zur Schule. Frau Six von der Jugendhilfe hat ihm die Erlaubnis besorgt, nach der Schulzeit auf einem Friedhof arbeiten zu gehen. Das macht Ralf jeden Vormittag 4,5 Stunden. Die Mutter arbeitet wieder. Aus dem langen Urlaub ist nichts geworden. Manchmal ist Jonas im Keglerheim. Er sagt, er kann nicht sagen, warum er nicht mehr zur Arbeit geht. Er weiß, was jetzt läuft. Er sagt, dass er keine Angst mehr davor hat, wieder drin zu sein. Die Angst draußen ist größer. Jahre später ist Jonas das 4. Mal drin und Ralf nach dem Jugendwerkhof das 2. Mal draußen und Vater von 2 Kindern. Die Originaltonaufnahmen der Dokumentation Vorname Jonas entstanden im Auftrag des Rundfunks der DDR und mit Unterstützung von Dieter Plath, Staatsanwalt beim Generalstaatsanwalt der DDR im Jahre 1983. Die Endfertigung ermöglichte die Akademie der Künste der DDR im Jahre 1989. Originalton Hans Blache, Thomas Heise. Schnitt Annette Gudra und Katrin Heyer, Mischung Rolf Haberland, Buch und Regie Thomas Heise. Wir danken allen, die diese Arbeit ermöglichten.